lebe ich das nach diesen Vorgaben oder nicht? Aber wenn ich schon mal gar kein Grundkorsett bekomme, wie benimmt man sich unter Menschen? Ja, dann wird's doch schwierig.
Ich brauche eine solide, wertebezogene Erziehung. Nur dann kann ich später selbst entscheiden, wie ich leben möchte. Das hat mal Udo Lindenberg gesagt. Das fand ich ganz faszinierend. Er sagt, wenn ich ohne Regeln aufwachse, dann passe ich irgendwie auch nicht ein Stück weg in die Gesellschaft.
Einen wunderschönen guten Tag. Harald Glöckler hier mit einem neuen Podcast und ich habe heute einen sehr interessanten Gast. Ich kann schon mal etwas verraten. Es geht um Kinder, es geht um deren Bedürfnisse, es geht um auch Kinder in Not, es geht um bedürftige Kinder und wir reden ein bisschen darüber, wie ist die Situation in Deutschland. Man denkt an Kinderarmut oft an die dritte Welt, aber ja, so weit brauchen wir gar nicht gehen. Wenn man vor der eigenen Haustüre etwas kehren würde, dann hätte man schon genug zu tun. Ich bin seit vielen Jahren damit betraut und kümmere mich und seit über 30 Jahren. Aber das Problem ist, mit Kinderarmut in einem reichen Land wie Deutschland und mit Millionen von Kindern, die unterhalb der Armutsgrenze leben, gewinnt man natürlich keine Wahlkämpfe und erntet auch keine Blumentöpfe und deshalb möchte man darüber auch nicht so gerne reden. Ja, ich begrüße ganz herzlich Herrn Wolfgang Büscher. Und Herr Büscher wird vielleicht einfach selber mal erzählen, warum er hier ist, was er beruflich gerade macht und was sein Engagement ist. Herzlich willkommen, Herr Büscher.
Ja, danke schön, Herr Glöckler. Ja, ich kann ein wenig dazu sagen. Ich bin von Haus aus politischer Journalist und Buchautor, war lange Mitglied der Bundespressekonferenz, also im Club der politischen Journalisten. Und habe mir im Ansatz nicht vorstellen können, damals unter welchen Bedingungen heute Kinder leben müssen. Ich habe damals nebenbei noch eine Popband betreut. Das waren drei Mädchen, die waren sehr verwöhnt. Die wollten immer Business Class fliegen, der teuerste Friseur. Und dann habe ich denen gesagt, so, den will ich auch mal Armut zeigen. Und dann habe ich irgendwo was von der Arche gehört und bin mit den drei Mädchen in die Arche gefahren. Und dann habe ich zum ersten Mal Kindern in die Augen geschaut, Eltern in die Augen geschaut, die sozial benachteiligt sind, die wirklich viele Nachteile im Leben haben. Und dann hat mich der Gründer der Arche, Bernd Siegelko, gefragt, hast du nicht Lust? Wir wollen mit dem Thema auch in die Medien, wir müssen darüber reden, wir müssen die Multiplikatoren treffen, wie das jetzt hier auch der Fall ist. Wir alle müssen etwas für unsere Kinder tun. Wir haben in Deutschland relativ wenig Kinder. Das ist die einzige Ressource, die wir in Deutschland auch haben. Wir haben zum Glück keine Kohle mehr. Wir haben keine anderen wertvollen Bodenschätze. Wir haben Kinder. Und einen großen Teil dieser Kinder vergessen wir, weil wir sie nicht fördern, in den Schulen nicht. Sie bekommen keine richtige Bildung. Sie gehen auf sogenannte Brennpunktschulen. Und da müssen wir dringend was tun, denn wir brauchen unsere Kinder auch für ein starkes Land.
Herr Büscher, Sie sagten gerade, wir haben keine Kohle mehr. Das ist, damit haben Sie aber gerade nicht das Geld gemeint, das man auch als Kohle bezeichnet, aber das ist eine Antwort, die Sie wahrscheinlich auch oft bekommen seitens der Politik, dass man sagt, wir haben keine Kohle mehr. Auf der anderen Seite hat man dann aber Geld für ganz viele Sachen, für Dinge, die manches Mal schwer nachvollziehbar sind, für Fahrradwege in Peru und
ja, richtig. Ja.
Wie ergeht Ihnen das dann so, wenn Sie so eine Aussage hören und wie geht man damit um, wenn man auf der einen Seite sieht, wir sind noch immer eins der reichsten Länder der Erde, mal sehen, wie lange noch, aber wir sind es noch und haben, ich weiß nicht, ich habe die aktuellen Statistiken nicht, da sind Sie wahrscheinlich besser, aber ich glaube, es sind 5 Millionen Kinder, die unter der Armutsgrenze leben, ist das richtig?
Ja, wir diskutieren
also, die erfasst sind.
Ja, die Bundesregierung sagt 2 Millionen oder 2,5. Der Deutsche Kinderschutzbund hat gesagt 4,6. Und kürzlich hat unsere Familienministerin Lisa Paus mal so locker rausgehauen, es sind 5,6 Millionen Familien. Also es sind Millionen von Kindern, die benachteiligt sind. Und die lesen natürlich auch in den Medien, wir geben Geld aus für die unwahrscheinlichsten Dinge. In der Tat auch für Fahrradwege in Peru, da kann man drüber lachen. Aber es ist sehr tragisch. Und während der Corona-Krise hat man ja gesehen, wie viel Geld da war. Da wurden Milliardengelder ausgeschüttet, man hat die unterschiedlichsten Unternehmen finanziert, aber man hat die Kinder vergessen. Auch während der Corona-Krise sind viele unserer Kinder in die Schule gegangen, mussten sie dann mit einem Haufen Papier verlassen, weil sie keine Endgeräte haben, keine iPads, keine Handys und so weiter und waren dann letztendlich von der Schule abgeschnitten. Jedes Jahr gehen 50.000 Kinder, Jugendliche von der Schule ohne einen Abschluss. Wir suchen in Deutschland Facharbeiterinnen und Facharbeiter, haben aber genug Kinder, die wir nicht richtig ausbilden. Da ist vieles, muss ich sagen, was wir als Arche, was ich nicht mehr verstehe. Wir müssen wirklich heute und jetzt das Alte in unsere Kinder und Jugendlichen investieren. Das sind wirklich die einzige Ressource, die wir haben. Und wenn wir das nicht jetzt und heute tun, dann werden diese Kinder uns verloren gehen. Und wir alle müssen das dann irgendwo mit unseren Steuergeldern ausgleichen. Das kann nicht sein. Also lasst uns anfangen, heute um unsere Kinder und Jugendlichen zu kümmern. Die sind es uns auch wert.
Ich engagiere mich ja seit über 30 Jahren. Ich habe das Gefühl, also es hat sich da auch nicht viel geändert und man kriegt diese Kinderarmut nicht in den Griff, ganz einfach. Ich glaube, weil man nicht genug Energie darauf verwendet und weil das eben ein Thema ist. Ja, mit dem, das ist ja jetzt nicht gerade, damit kann man ja nicht brillieren, dass man sagt, ich habe jetzt hier in Deutschland so und so viele Kinder, die unter der Armutsgrenze leben. Man bekommt natürlich auch Aussagen wie, ja, wieso soll man da helfen? Die Eltern hauen das Geld sowieso raus oder versaufen das oder sonst sage ich, ja gut, aber wir müssen ja trotzdem erstmal den Kindern helfen. Ich habe erlebt, dass Kinder so hungrig waren, dass sie uns Brote aus den Händen gerissen haben vor Hunger. Und es ist ja nicht nur dass Kinder hungrig sind, weil sie nicht zu essen bekommen. Sie sind ja auch ausgegrenzt, sie sind ja auch in der Bildung. Ich meine, was Sie gerade vorher gesagt haben mit den Schulen. Das liegt aber auch nicht immer daran, wenn ich so etwas höre, dann das muss ich das auch nicht unbedingt verstehen. Es wurden ja Gelder bereitgestellt für die Länder vom Bund, meines Wissens nach, eben genau um solche iPads und sowas zu kaufen. Und dann wurden die teilweise nicht angefordert und nicht von den Ländern. Und somit wurden keine iPads gekauft. Und dann kommen die Schulkinder wieder zurück von der Schule, müssen nach Hause gehen, weil sie kein iPad haben und können nicht lernen. Das ist ja furchtbar. Ich meine, das ist eine Katastrophe.
Ja, wir müssen den Filter Eltern abschaffen. Das heißt, wir müssen versuchen, die Kinder direkt zu erreichen, ohne diese Zwischenstation Eltern. Wir fordern als Arche auch in einem neuen Buch, das heißt das Verbrechen an unseren Kindern, eine Kindergrundsicherung von 600 Euro dann monatlich. Davon fließen 300 Euro direkt ins Bildungssystem, vor allen Dingen in eine besseren Ausstattung der Schulen, die wir heute Brennpunktschulen geben, die muss es ja gar nicht geben. Wir können doch in einer Stadt wie Berlin, auch in anderen Metropolen und Großstädten, die Kinder so verteilen, dass sie auf unterschiedliche Schulen gehen. Wir bringen sie durch den Nahverkehr oder mit Bussen auf andere Schulen, sodass in jeder Schule, in jeder Klasse der gleiche Anteil verhaltenskreativer Kinder ist. Das machen wir nicht. Ich war neulich in einer Talkshow beim Deutschlandfunk und da haben wir drüber diskutiert, muss es Brennpunktschulen gehen. Da hat eine SPD-Politikerin mir gesagt, na ja, wir müssen, das ist ein Gesetz, wohnungsnah einschulen. Aber nach der Sendung hat sie mir gesagt, wollen Sie, dass Ihre Kinder mit denen in eine Klasse gehen? Da war ich total geschockt. Und wir fordern eine weitere App, dass Lehrerinnen und Lehrer Sachleistungen abrufen können in Schulen. Wenn Kinder eine Klassenfahrt machen wollen, Mitglied in einem Sportverein werden wollen, dann kann man das abrufen und dann wird das sofort abgebucht von einem Konto und die anderen 150 Euro, also von den insgesamt 600 Euro, fließen auf das Konto der Kinder. Das ist ganz wichtig. Davon brauchen wir keine Waschmaschinen und Spülmaschinen, sondern Bücher. Wir brauchen Bildung für unsere Kinder. Das ist ganz wichtig. Und man sieht ja, wenn 55.000 Kinder jährlich ohne einen Schulabschluss abgehen, dann sind sie verloren für unsere Gesellschaft. Dann werden sie später Bürgergeld kassieren. Und das alles müssen wir mit unseren Steuergeldern bezahlen. Das kann nicht sein, das darf nicht sein.
Was ich auch immer wieder feststelle, ist, dass die Kinder werden ja auch ausgegrenzt. Sie werden ja ausgegrenzt. Sie haben sowieso schon oftmals Probleme, Minderwertigkeitskomplexe, weil sie wissen, irgendwas ist in meiner Familie nicht in Ordnung. Ich habe ja Ähnliches erlebt in der Kindheit. Ich habe jetzt nicht an finanziellen Mangel gelitten, aber meine Kindheit waren ja kriegsähnliche Zustände. Also ich kann mich keine Sekunde, solange ich überlegen will und nachdenke, erinnern, dass ich als Kind nicht Angst hatte, dass meine Mutter blutend am Boden liegt oder vielleicht tot ist oder Bilder wie der Vater mit dem Spalter hinter ihr herrennt. Also ich brauchte keine Horrorfilme, deshalb schaue ich auch heute noch keine an. Und das ist ganz entsetzlich, weil man fühlt sich auch schuldig als Kind. Das Schlimme ist, diese Kinder fühlen sich dann auch noch schuldig und haben das Gefühl, sie haben auch noch Schuld mit daran. Und dann möchte man natürlich auch nicht, dass das nach außen dringt. Man merkt auch, irgendwas ist bei mir nicht in Ordnung, ist anders bei anderen. Und man sondert sich dann unter Umständen auch ab oder andere Kinder werden dann eben gewalttätig und versuchen so ein Ventil zu öffnen. Aber diese Kinder können sich selbst natürlich nicht helfen. Die brauchen Hilfe. Jetzt ist es schön, dass es Organisationen, Institutionen wie die Arche gibt. Vielleicht wollen Sie mal erzählen, was ist die Arche? Was macht die Arche? Wie ist die Arche aufgestellt? Also sind Sie jetzt ein sozial-karikatives Projekt, das Geld bekommen vom Staat und das sie dann schön verteilen? Oder wie funktioniert das? Das ist ja auch wichtig, mal zu verstehen, was steckt dahinter und was ist der Sinn der Sache und was sind Ihre Anliegen und wie finanzieren Sie sich? Ja?
Ja, wir sind eine Kinderstiftung. Wir finanzieren uns zu 100% aus Spenden. Wir brauchen dieses Jahr 22 Millionen Euro. Da ist jeder Cent, jede Art, auch das, was wir jetzt machen, ganz wichtig, dass viele Menschen von uns erfahren und uns helfen. Die Kinder, es gibt 35 Archen im Moment in Deutschland. Wir haben noch eine in Warschau, eine in der Schweiz und eine in Tansania.
Die Schweiz ist so reich.
Ja, das Problem ist, wenn man mal überlegt, wir haben eine Arche in Potsdam, die finanziert Günter Jauch schon seit über 10 Jahren. Auch in Potsdam gibt es 30% der Kinder, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Die Kinder kommen in unsere Häuser, können kostenlos zum Mittagessen, können dann spielen, können Hausaufgaben machen, können Sport treiben, können musisch Ergänzungsunterricht und Nachhilfeunterricht bekommen. Also eine ganze Menge Aktivitäten gibt es für diese Kinder. Und vor allen Dingen versuchen wir, die Kinder im Gespräch stark zu machen. Was ganz wichtig ist, auch in Deutschland, dass wir jedes Kind wie ein König oder eine Königin behandeln. Dass wir dem Kind sagen, du bist etwas. Ich habe vor einigen Wochen eine Journalistin vom ZDF da gehabt und die interviewte ein Kind vor laufender Kamera und sagte zu dem Kind, was möchtest du denn später mal werden? Und dann sagte das Kind Tierärztin. Und die Mutter saß daneben, lachte und hat gesagt, dazu bist du doch viel zu doof. Das schaffst du doch eh nicht. Das heißt, diese Kinder bekommen dadurch natürlich Komplexe und wir versuchen dann, das Ganze auszugleichen, die Kinder stark zu machen. Manchmal schaffen es die Eltern nicht, manchmal können es auch die Eltern nicht. Und ganz wichtig ist, dass wir über diese Dinge reden, dass wir das Ganze bekannt machen, dass wir diesen Kindern helfen. Sie haben gesagt, sie sind auch, ich habe schon gelesen, unter schwierigen Bedingungen aufgewachsen. Aber ich glaube, so ganz alleine schafft man es nicht. Man braucht Menschen, Tutoren, man braucht Unterstützer.
Naja, ich habe es alleine geschafft. Aber das
ja, ist, das gibt es
aber,
auch.
Aber das ist ja natürlich, weil ich einen unglaublich starken Willen mitbekommen habe und sehr diszipliniert bin und mich dann komplett sehr kreativ bin, ausgegrenzt habe und mir gesagt habe, okay, das ist nicht mein Thema jetzt hier. Ich mit 6 Jahren, ich kreiere meine eigene Welt, ich mache alle Frauen zur Prinzessin und ich mache eine schönere Welt. Nicht jeder hat eben diese Kraft und diesen Drive. Ich habe auch erlebt, in den vielen Jahren, wo ich mich mit Kindern beschäftigt habe, ist natürlich auch schön, wenn jemand wie Harald Glöckler in Heim geht und erzählt und sagt, ich komme auch aus schwierigen Verhältnissen, ich wollte ein Modeprinz werden, bin das geworden. Dann ist ja auch schön und es gibt auch Hoffnung und es gibt auch viele, also ich kenne einige junge Menschen, die mir geschrieben haben, die aufgrund dessen, dass ich ihnen als Vorbild gedient habe, nun den Weg geschafft haben und erfolgreich wurden. Es gibt so ein nettes Beispiel, ich war vor geraumer Zeit in einem Restaurant, in einem großen Hotel und da kam ein junger Mann und der kam auf mich zu und sagte, Herr Glöckler, ich habe Ihnen alles zu verdanken, das sage ich, wie denn das? Naja, sagte, ich war in einem großen Hotel hier in Berlin und da war ich als Aushilfe. Und ich wollte eine Lehre und eigentlich war das gar nicht möglich. Die wollten mich nicht aufnehmen. Und ich hatte sie bedient und dann haben sie sich so wohlwollend über mich geäußert bei dem Maitre, dass man mich eingestellt hat. Ja. Und jetzt bin ich Food and Beverage Manager hier in dem anderen Hotel. Und ich danke dem lieben Gott jeden Tag, weil ohne sie hätte ich das nicht geschafft. Da dachte ich, schau mal, allein ein paar schöne Worte können so viel bewirken. Oder wenn ich Kinder getroffen habe, ein Mädchen, ich habe gesagt, was möchtest du werden? Dann sagt sie, ich möchte Prinzessin werden. Das ist ähnlich wie vorher mit dem Arzt. Und dann sage ich, du möchtest Prinzessin werden? Ja, dann wirst du Prinzessin, ja? Ja, das ist ja heute nicht schwierig. Man muss ja nur einen Prinzen finden, der eine heiratet, dann ist man ja schon Prinzessin. Also ist ja, ja alles relativ, ja. Aber man muss den Menschen Mut machen, den Kindern Mut machen. Und man muss ihnen vor allem auch aufzeigen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt und dass auch sie die Möglichkeit haben. Und das ist etwas, was ich seit vielen Jahren mache und im letzten Jahr habe ich ja mitbekommen, Ende des Jahres, dass sie ein bisschen gekämpft haben, weil die Spenden ein bisschen auch ausgeblieben sind. Viele Spenden fließen an Orte ins Ausland im Moment. Es gibt natürlich viel Not, das ist auch in Ordnung. Aber viele haben halt nur einmal Geld zu spenden. Und dann habe ich kurzfristig ja gesagt, mit Freunden, lass uns eine Christmas Party machen, lass uns ein bisschen Geld sammeln. Und wir haben dann, ich glaube, es waren
27.000 Euro
am Ende.
Und vor allen Dingen viele andere Menschen, die sie animiert haben,
ja,
uns auch zusätzlich zu unterstützen. Ich habe das jetzt mal abgecheckt. Das haben also viele Leute, die auf der Gala waren, gesagt, ich gebe euch 100 Euro, ich gebe euch 50 Euro. Ein bekannter deutscher Comedian, Schauspieler hat gesagt, ich gebe euch 1000 Euro, hat das dann auch getan. Das heißt, wir brauchen Vorbilder, die Menschen animieren, etwas zu tun. Es ist in der Stark, wenn man ein Mädchen sagt, wir versuchen schöne Dinge zu vermitteln, Schönheit, etwas Schönes, Erfolg zu vermitteln. Wir sagen wirklich zu jedem Kind, du bist eine Prinzessin oder du bist ein Prinz. Das ist ganz wichtig und das schaffen unsere Botschafterinnen und Botschafter. Das schaffen Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Und ohne diese Menschen, ohne Menschen, auch wie Sie, wie Ihre Kolleginnen und Kollegen, würden wir es nicht schaffen, unsere Häuser offen zu halten. So funktioniert es. Diese Gala war wunderschön. Sie war auch in den Medien. Viele Menschen haben darüber gehört. Und dann kommen eben weitere Menschen und sagen, du, ich habe gehört, der Glöckler unterstützt euch. Mache ich auch. Ihr kriegt auch von mir. So funktioniert das Ganze. Und deswegen ist Ihre Arbeit so wichtig.
Dankeschön. Vor allem muss man natürlich auch immer wieder darauf aufmerksam machen, dass wir hier so viel Armut haben, auch mit Kindern. Und ich mache seit vielen Jahren eine Geschichte, eine Aktion, die ich sehr wichtig finde, die ich Ihnen auch mitgeteilt habe, dass man sagt, Kinder dürfen gerade vor Weihnachten Wünsche äußern für etwas, das sie gerne hätten oder auch brauchen oder haben wollen. Und das habe ich vor Jahren begonnen. Dann haben Freunde von mir gesagt, ja, dir Geld mag ich nicht geben. Also ein Kind gibt dann zum Beispiel, sagt, du darfst jetzt für 100 Euro einen Wunsch äußern, ja. Und dann wünscht sich das jetzt Schlittschuhe oder der andere wünscht sich ein, was weiß ich, ein iPod oder irgendetwas, was auch immer, oder Schuhe oder was auch immer. Und es ist extrem wichtig, dass die Kinder genau das bekommen, was sie wünschen. Dann haben auch Freunde zu mir gesagt, nein, ich habe noch alte Spielsachen von meinen Kindern, die kannst du behalten, deine alten Spielsachen. Es geht darum, eine Mauer durchzubrechen, weil diese Kinder gehen davon aus, dass sie sagen, ich kriege das sowieso nicht. Wird das sowieso wieder nichts? Ist da nie was geworden? Wird auch nichts. Und wenn man das schafft, dass dieses Kind plötzlich einen Wunsch äußert und bekommt das auch noch, das lässt einen solchen Rums bei dem, weil plötzlich, das ist wow, tatsächlich geht ein Wunsch auch mal in Erfüllung, ja, und das ist ganz wichtig. Und das kann der Stein sein, der das ganze Geschehen ins Rollen bringt, dass dieses Kind plötzlich, ja, einen ganz anderen Weg einschlägt und wieder Hoffnung bekommt. Und das ist extrem wichtig. Und das war auch mit ein etwas, was wir da gemacht haben, dass ich gesagt habe, ich unterstütze sie, sie wissen, was die Kinder wollen, was sie brauchen. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann kommen natürlich solche, ja, für was brauchen die jetzt Markenkleider oder Markenschuhe? Ja, wieso brauchen sie die nicht? Natürlich brauchen sie die. Wenn diese Kinder gehen in die Schule, die anderen haben alle ein Markenshirt an oder... Und sie nicht, sie haben irgendwas, fühlen sich sowieso minderwertig. Es ist völlig egal, was ein Mensch sich wünscht und was er bekommen möchte. Was ihm wichtig ist, dieser Wunsch sollte ihm auch dann einmal erfüllt werden. Es ist schon schlimm genug für diese Kinder und die haben schon genug zu durchleben. Man darf ja auch nicht vergessen, meistens ist es ja auch zu Hause nicht besonders schön. Also die haben keine Stütze, viele haben keine Stütze. Teilweise auch Gewalt zu Hause.
Keine schöne Wohnung, ja, kein schöne eigenes Wohnung. Zimmer.
Und die können sich ja in der Schule auch kaum konzentrieren. Ja? Wenn du diesen Horror nimmst, du ja ständig mit. Manche wollen ja auch gar nicht mehr nach Hause. Also das ist das Nächste, weil zu Hause sowieso nur schrecklich ist. Ja? Und das ist ein weiterer Punkt. Man muss auch Orte schaffen für diese Kinder, finde ich, wo die sich aufhalten können, wo die andere Kinder treffen, wo sie aber auch vielleicht ein Essen bekommen, wo sie auch ein bisschen Normalität erleben. Denn das Drama ist ja, wenn ein Kind in diesem Umfeld aufwächst, ist er meistens das, in so einer Familie, ist meistens das Umfeld drumherum ja auch nicht besser.
Ja, ist genau so.
Also man kommt ja vom Regen in die Traufe.
Ja. Richtig.
Und viele haben ja, sicherlich gibt es auch andere, aber viele haben gar kein geregeltes Leben. Und dann ist es umso wichtiger, dass sie vielleicht auch mal erleben, dass es ein geregeltes Leben gibt, wo man zu so geregelten Zeiten Essen bekommt, wo es sauber ist, wo man auch mal sich unterhalten kann, wo man etwas lesen kann, etwas anschauen kann, mit anderen Kindern, die, sagen wir mal, mit anderen Kindern spielen kann, die eben ein anderes Leben führen, ein weitaus angenehmeres Leben. Man darf ja nicht vergessen, diese Schreckenszustände bringen die Kinder ja auch in eine tiefe Schwingung. Ja? Also man ist ja auf einem niedrigen Level insgesamt, man fühlt sich nicht gut. Wenn wir uns nicht gut fühlen, haben wir alle eine schlechte Stimmung. Wenn wir auf die Straße gehen und sind deprimiert, dann laufen uns nur Leute entgegen, die auch deprimiert sind und lächelt keiner. Wenn du auf die Straße gehst und lächelst, lächeln dich alle an. Das ist ein Resonanzgesetz. Es ist
ganz wichtig, dass wir das machen. Wir sagen, wenn wir ein Kind treffen, im Aufzug zum Beispiel, zu Hause oder im Treppenhaus, dass man Hallo sagt, dass man das Kind anlächelt, das bringt eine ganze Menge für das Kind. Und als Sie gerade gesagt haben, Markenklamotten, gerade unsere Kinder brauchen Markenklamotten. Das heißt, wenn ich in der Schule sitze, in der Klasse sitze und da sagt die Lehrerin, was machst du deinen Eltern beruflich? Und dann sagen sie Bürgergeld, dann werden sie alle angeschaut. Und wenn sie dann auch mal in einer schicken modischen Jeans kommen oder in einem schicken T-Shirt können, das ist für unsere Kinder ganz wichtig. Das macht die Kinder stark. Das macht die Kinder selbstbewusst. Wenn sie gegrüßt werden, wenn bei uns Botschafterinnen und Botschafter, die die Kinder aus dem Fernsehen kennen, zu uns in die Arche kommen, dann werden sie stolz. Das bringt eine ganze Menge. Guck mal, der besucht uns, die besucht uns. Das ist ganz wichtig. Und man darf nicht vergessen, dass unsere Kinder so etwas brauchen, mehr brauchen als andere Kinder, die aus starken Familien kommen. Und deswegen ist unser aller Arbeit, deswegen ist Ihre Arbeit hier auch enorm wichtig für unsere Kinder.
Wenn man jetzt einmal vergleicht, ich meine, wie ich schon sagte, seit über 30 Jahren kenne ich das große Problem Kinderarmut in Deutschland. Ich habe die Erfahrung gemacht, weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, man kriegt Politiker sehr schwer dazu, sich da nach vorne zu stellen. Und wenn man also jetzt, ich habe Charity-Galas organisiert zugunsten vom Deutschen Kinderhilfswerk früher, wenn man da Politiker angefragt hat, Familienministerin, auch die Bundeskanzlerin. Die Frage ist immer, kommt es überhaupt an? Ja, bei der Person, das ist die andere Frage. Aber dann kommen meistens Absagen, keine Zeit. Wenn man schreibt, vielleicht können Sie ein Grußwort schreiben. Ja, das ist nicht möglich. Ich hatte dann liebe Freunde, die mich unterstützt hatten. Damals Bridget Nielsen und Bonnie Tyler, Angelika Milster. Oder es war die Frage, damalige Familienministerin, ob man nicht ein Foto zusammen machen kann. Und nee, sie möchte auf kein Foto mit Frau Nielsen, dann ist sie so klein, weil die ist so groß. Ja.
Ja.
Also, dass ich gedacht habe, Leute, geht es noch? Ja. Und dann wurde mir klar, das ist nichts, womit man hausieren gehen möchte. Das ist nichts Positives. Diese Kinder in Armut, die möchte man eigentlich gar nicht auf dem Präsentierteller haben. Weil das ist ja klar, das ist ja nicht, das, damit gewinnt man ja keinen Oscar, wenn man in einem Land wie in Deutschland so viel Kinderarmut hat. Und wenn man überlegt, wie viel Geld ausgegeben wird für alles Mögliche, das dürfte doch gar kein Thema mehr sein in Deutschland, dass Kinder Hunger leiden, dass Kinder unter der Armutsgrenze leben. Aber da möchte man nicht ran.
Es ist anders. Es ist wirklich seltsam. Also wir erleben immer wieder Leute, die uns aus der Politik besuchen. Sie sind danach spurlos verschwunden. Ich hatte kürzlich ein interessantes Erlebnis. Ich war eingeladen als Archivsprecher in einer Talkshow mit Jörg Pilawa. Und Jörg Pilawa hat gesagt, ich habe Absage von 23 Politikerinnen und Politikern bekommen. Keiner wollte mit der Arche diskutieren, weil sie alle gesagt haben, da sehe ich irgendwo schlecht aus. Die Kinder brauchen ja, man sagt immer so locker, Kinder sind Zukunft. Und dann sagt die Politik, wir wollen in den nächsten 20 Jahren die Rahmenbedingungen verbessern. Aber Kinder sind in erster Linie der Gegenwart. Die leben jetzt und heute, die brauchen jetzt unsere Hilfe. Und
aber allein diese Aussage, also alle Menschen, die jeder Unternehmer, der ein bisschen klar denkt, gut, man sollte einen Fokus haben und ein Ziel, aber jetzt, ich muss ja heute, jetzt arbeiten, jetzt etwas machen. Gestern gab es noch nicht und morgen ist noch nicht da. Ja. Also die Aussage, wir möchten in 20 Jahren verbessern, nein, jetzt,
heute
verbessern,
richtig.
Morgen wieder.
Richtig.
Und ist ja schon eine Aussage, die man eigentlich sofort wieder ad acta legen kann, ja. Die macht ja gar keinen Sinn, ja. Also ich möchte in 20 Jahren ein Haus bauen. Ja, wieso erzählst du mir das? Also in 20 Jahren, genau. Ja, entweder baust oder lass es. Ja,
richtig.
Ja, ich möchte in 20 Jahren. Nein, und das ist etwas, was ich festgestellt habe. Und deshalb ist es natürlich viel unproblematischer, sich dann in Afrika oder irgendwo mit Kindern zu zeigen in Armut. Da ist es ja nicht im eigenen Land. Das ist ja ein bisschen wie mit Herrn Glöckler. Ja, wenn das jetzt nicht der Sohn ist, dann kann man das ja, dann ist es ja vielleicht ganz toll. Aber in der Familie fände man das vielleicht ein bisschen zu viel, wenn jemand ist, der so exzentrisch ist und homosexuell. Das ist ja auch immer noch ein Thema. Und bei manchen denkt man, oh mein Gott, so. Aber wenn das jetzt nicht in der Familie ist, dann kann man das ja schick finden. Und so ähnlich ist das ja auch bei den Kindern. Also solange das, wenn das natürlich im eigenen Land ist, ist das ja jetzt nicht so schön, ja. Aber es ist ein Thema, das dringend, dringend angegangen werden muss, weil die Kinder, wie Sie sagen, sind unsere Zukunft. Und wenn wir diesen Kindern nicht helfen, verlieren wir die, ja. Wir verlieren die. Und ich merke jetzt schon, dass in unserer Gesellschaft ein großer Verfall an Benehmen, Tradition, an Werten stattfindet. Ja, wie soll das nicht sein, wenn die Kinder nicht mehr angeleitet werden? Wenn die Kinder schon Kinder von Kindern sind oder von Eltern sind, die als Kinder nicht angeleitet wurden. Ja, wenn ich behaupte sogar manchmal in dritter Generation schon, dass wenn also in dritter Generation jemand ein Kind aufwächst, das keinerlei Anleitung mehr bekommt. Entweder wie benehme ich mich bei Tisch? Ja, also bei mir als Kind, gut, ich war auch ein sehr fügsames Kind. bei Tisch ist man ruhig und wenn die Eltern reden, ist man ruhig. Und es war auch ganz klar, dass man nicht aufsteht bei Tisch. Heute ist ja oft ein Theater. Die Kinder schreien, die toben, wenn sie nicht aufstehen dürfen. Und dann sagen die Eltern, nein, du bleibst sitzen. Ja, dann steh halt auf. Dachte ich, na toll. Toll, hast du gut gemacht jetzt. Ja, da hättest du das sparen können. Ja, ich meine, Kinder testen aus, das ist doch klar. Aber wenn ich natürlich gar keine Verhaltensregeln mehr bekomme und gar keine Anleitung, das ist ja auch Stütze, das ist ja nicht nur, wie soll ich sagen, dass man domestiziert wird. Nein, es ist ja auch ein Grundgerüst fürs Leben. Wie benehme ich mich wo? Und am Ende des Tages muss jeder Mensch nachher sowieso entscheiden, lebe ich das nach diesen Vorgaben oder nicht? Aber wenn ich schon mal gar kein Grundkorsett bekomme, wie benimmt man sich unter Menschen? Ja, dann wird es doch schwierig.
Ich brauche eine solide, wertebezogene Erziehung. Nur dann kann ich später selbst entscheiden, wie ich leben möchte. Das hat mal Udo Lindenberg gesagt. Das fand ich ganz faszinierend. Er sagt, wenn ich ohne Regeln aufwachse, dann passe ich irgendwie auch nicht ein Stück weg in die Gesellschaft. Es ist wirklich ganz wichtig, dass unsere Kinder so gefördert werden, weil viele Eltern stehen morgens nicht mehr auf. Die Wohnungen sehen aus wie das Spiegelbild der Seele. Wenn Eltern 10 Jahre nicht mehr gearbeitet haben, dann können sie nicht mehr arbeiten. Und wenn Kinder nie gesehen haben, dass Papa oder Mama morgens aufsteht, um irgendwo auch sein Geld zu verdienen. Abgesehen davon muss man auch mal sagen, wir haben 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger. Das können wir alles gar nicht mehr bezahlen. Das ist, wenn irgendwann mal eine Durchschnittsverdienerin oder ein Durchschnittsverdiener sagt, ich verdiene 4.000 Euro im Monat und davon muss ich 60% Steuern bezahlen, dann gibt es irgendwo einen Aufschrei. Das heißt, wir müssen versuchen, dass wir möglichst viele Menschen in Lohn und Brot bringen, dass wir die Kinder stark machen, dass sie später arbeiten gehen können, Geld verdienen. Was wir wissen, es ist nicht mehr Bürgergeld entscheidend, da sind wir auch partout dagegen, sondern wir müssen den Menschen Perspektive und Würde vermitteln. Und das geht nur, wenn ich ein Teil der Gesellschaft bin, wenn ich arbeite, wenn ich Geld verdiene, wenn ich Steuern bezahle. Diese Erfahrung machen wir bei den Eltern in der Arche.
Na, es steht ja im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber das Gefühl hat man ja oft nicht, ja?
Richtig.
Ja, also in keinster Weise. Und die Würde ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein ganz großes Thema. Und ich finde auch, dass die Kinder das Gefühl haben, dass sie ernst genommen werden, dass sie wahrgenommen werden. Und ich finde auch diesen Austausch mit Kindern sehr wichtig, denn das ist ja die Zukunft, die Menschen von morgen. Ich muss ja auch wissen, zum einen, was geht bei denen im Kopf vor, das Verrückte ist ja oder das Schöne, dass man das Gefühl hat, die jetzigen Kinder, die kommen ja schon fast komplett fertig entwickelt auf die Welt, die kommen mit einer ganz anderen Wahrnehmung und Intelligenz nochmal auf die Welt. Also viele Dinge, die wir früher mühsam lernen mussten, denkt man jetzt, mein Gott, das ist ja irre, was die alles, wie schnell die sind im Geist und wie viele Dinge die wahrnehmen. Ja.
Unsere Kinder sind mit 4, 3 Jahren im Internet. Ich sehe bei uns Kinder, also nicht Jugendliche, sondern Kinder mit 9, 10 Jahren in der Ecke sitzen und dann sind sie rund um die Uhr auf TikTok.
Wie finden TikTok, Sie das TikTok? Überhaupt, wenn so, das ist eine interessante Frage. Was macht das mit Ihnen, wie finden Sie das, wenn so 2-jährige Kinder da mit dem Handy sitzen?
Ja, wir reden natürlich dann mit den Kindern, weil sie können ja, das kann man sich vorstellen, auf jede Seite gehen. Nehmen wir als Beispiel die Pornoseiten. Das heißt, da klicke ich an, bist du über 18, sage ich ja und schon sind sie drin. Die Unternehmen sitzen im Ausland, aber die Kinder werden schon sehr jung zugemüllt. Das kann ich nur entscheiden, wenn ich älter bin. Und wenn Kindern mit 6, 7, 8 Jahren schon einen unbegrenzten Zugriff aufs Internet haben, dann ist das für viele Kinder nicht gut, weil sie ja nicht begleitet werden. Viele unserer Kinder haben eben nicht, wie das Bildungsbürgertum läuft, dass man sagt, du gehst 30 Minuten, wenn du jung bist, ins Netz und dann lernt man bewusst damit umzugehen. Was ganz wichtig ist, und das meine ich auch, wenn Kinder auf Pornoseiten sind, Sexualität muss man selbst bestimmen. Man darf aber nicht durch die Sexualität bestimmt werden. Und wir erleben eben viele Kinder bei uns in den Häusern, die mit 15, 14 schon Mutter werden. Die Jungs sind unterwegs. Ich habe einen 15-Jährigen bei uns in der Arche, die hat mir neulich erzählt, 3 Mädchen sind von mir schwanger zur gleichen Zeit. Die Jungs, die Männer bezahlen natürlich nicht und dann sitzt da eine junge Mutter bei uns, das haben wir wirklich sehr viel, die ist 22, 23, hat 3 Kinder von 3 unterschiedlichen Männern und dann geht für die Kinder das Ganze wieder von vorne los.
Das ist ja, aber auch überhaupt, dass Kinder schon mit 2 Jahren auf einem Handy sitzen, finde ich fürchterlich. Es geht ja nicht nur darum, dass diese Kinder, für die Eltern ist das natürlich einfach, die Kinder geben Ruhe, Aber die sind ja gar nicht mehr in der Lage für ein Socializing, um sich und zu unterhalten.
Geht nicht mehr.
Das nächste ist, diese Handystrahlen, das kann ja nicht gut sein für so kleine Gehirne und für so Körper und das ist ja alles also entsetzlich. Aber man ist ja, diese Kinder sind ja, die können ja gar nicht mehr zuhören. Und dann sitzen die, das ist ja das Phänomen heute, oder auch der ich finde das erschreckend, da kommt man in einen Restaurant, sitzen Ehepaare, Mann, Frau, er guckt aufs Handy, sie guckt aufs Handy. Da dachte ich, was ist denn das?
Ja.
Also wenn ich ein Essen habe mit Freunden und der guckt einen auf, dann ist das auch gleich, sage ich, soll ich gehen, störe ich oder? Ja, ich finde das ungehörig und das muss ja auch nicht, man kann mal draufschauen, aber nicht ohne den Weg. Und ich finde das ganz erschreckend, dass teilweise auch, also ich finde Kinder können ein Handy haben, damit sie erreichbar sind, dass sie, ja, aber dieses Zweijährigen hier, ja, dann guck halt mal rauf. Nein, da muss man mit dem Kind sich eben mal beschäftigen, da muss man auch mal was spielen, was wir auch gemacht haben oder mal etwas vorlesen, etwas erzählen. Und die Aussage, da hat man nicht die Zeit dazu, naja, die hat man schon. Ich meine, die muss man finden, wenn man Kinder hat, die muss man finden und viele hätten die Zeit auch. Aber dann guckt die Mutter auf ihr Handy und die Kinder gucken aufs Handy. Ja. Und was soll das werden? Das ist eine Katastrophe in meinen Augen.
Die Kinder sind dann letztendlich schon kaputt. Die Erfahrung machen wir. Wir sehen dann Kinder bei uns, die mit 4, 5 Jahren im Kinderwagen sitzen und die schon so ein Handy haben, wo sie dann ihre Spiele drauf betreiben.
Du hast eine App haben, wo damit der Kinderwagen von selbst fährt.
So ungefähr. Also das ist schon sehr traurig, weil die Kinder später eben nicht selbst entscheiden wollen, wie sie leben wollen. Und für mich ist das immer ganz schlimm. Ich war vor einigen Tagen im Jugendbereich in einer Arche in Berlin-Hellersdorf und dann habe ich mit einem jungen Mädchen gesprochen und die war 14 und die war schon Mutter und ihr Freund stand daneben, der war 15. Und dann habe ich ihn angeguckt. Ich sage, habt ihr die Schule schon fertig? Nein, es fehlt an Geld. Sie wohnen im Kinderzimmer, im Elternhaus. Sie haben Stress mit ihren Eltern. Da finden eben keine schönen Dinge statt. Und es ist ganz wichtig. Ich merke das bei mir. Ich habe mein Büro, ich habe immer noch eine Medienagentur, sitze in Berlin-Mitte. Und wenn ich 3 Tage in Berlin-Hellersdorf da, dann muss ich da einfach auch mal raus. Ich muss auch was Schönes sehen. Ich muss andere Menschen treffen. Das ist ganz wichtig. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Kinder dieser Familien stark machen. Es darf keine Brennpunkte mehr geben. Wir müssen die Kinder und die Familien auf die ganzen Städte verteilen, dass es eben nicht mehr solche Brennpunkte, wie wir das aus Berlin können, in Wedding oder in anderen Stadtbezirken wie Hellersdorf, sondern wir müssen die Menschen so verteilen, dass sie zufrieden, dass sie bunt gemischt alle durcheinander leben. Das ist ganz wichtig. Dann werden wir auch eine tolle Zukunft haben als Land. Andersweitig sehe ich schwarz.
Haben Sie auch das Gefühl, dass wenn man jetzt mal so, wenn ich nach so schaue vor 20 Jahren, 30 Jahren und jetzt, dass die Situation sich in vieler Hinsicht verschärft hat, weil eben auch diese Kinder, ich finde, weil eben noch weniger Schutz und Stütze und Halt stattfindet im Umfeld, driften die Kinder eben auch noch mehr ab und noch schneller ab als früher.
Ja, das ist schön, was wir erleben. So ist auch die erste Arche entstanden vor 30 Jahren, dass viele Kinder geparkt werden, auch im Sommer auf Spielplätzen, die dann dort bis 10 Uhr abends bleiben müssen, weil die Mutter zum Beispiel einen neuen Freund zu Hause hat und der möchte natürlich nicht, dass die Kinder dabei sind und da sind. Das gibt es. Wir haben viele Kinder. Wenn die Mutter einen neuen Freund hat, dann laufen bestimmte Filme zu Hause auf dem Fernseher. Die Kinder sitzen schon daneben und werden sehr früh sexualisiert. Was mich immer wieder schockt, wenn ich in vielen Wohnungen bin von typischen Arche-Familien, die sind oft schmutzig, die Kinderzimmer sind nicht liebevoll eingerichtet. Ich hatte schon gesagt, das ist wie ein Spiegelbild der Seele. Wir müssen versuchen, die Kinder durch andere Menschen von außen stark zu machen. Es gibt natürlich Kinder, ich habe das jetzt in einer Familie gesehen, der hat eine Mutter, 6 Kinder und 5 Kinder sind im Drogensumpf versackt und haben es nicht geschafft. Und ein Kind geht durchs Einzelabitur und arbeitet jetzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Arche, das gibt es, aber die meisten Kinder brauchen Halt, die meisten Kinder brauchen Menschen und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir darüber reden, dass es in der Bevölkerung ein Verständnis für die Situation dieser Kinder gibt. Als letzten Satz hier noch, die Kinder können nichts für die Situation ihrer Eltern. Die Eltern vielleicht schon, aber die Kinder definitiv nicht.
Es ist auch völlig egal, die Frage zu stellen, wer ist schuld an der Situation, ist erstmal völlig unsinnig, das bringt überhaupt nicht weiter, sondern erstmal muss man sich die Frage stellen, wie kann ich helfen, damit diese Situation sich ändert. Ja. Man kann auch die Frage stellen, inwiefern ist das Umfeld, sind Gegebenheiten schuld an der Situation? Ja.
Aber das ist egal, weil die Situation ist,
aber,
wie sie ist.
Aber das nützt alles nichts. Genau, man muss die Situation ändern. Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, Das Verbrechen an unseren Kindern. Und ich habe es von Ihnen heute erst bekommen, ich habe noch nicht drin gelesen. Was ist das Verbrechen an unseren Kindern?
Ja, wir wollen aufzeigen, dass eben viele Kinder, wir erleben zum Beispiel bei uns in den Familien, wir haben sehr viele geflüchtete Jugendliche, das sind in erster Linie Jungs, die leben über Jahre in sozialen Einrichtungen.
Also nicht geflüchtet aus dem Ausland hierher, sondern geflüchtet von Familien in Deutschland, von ihrer Familie geflüchtet.
Und die gehen auf spezielle Schulen, die sind an Brennpunktschulen, weil sie ja in der Nähe dieser Schulen leben. Wir müssen weg von diesen Formen der Schule. Wir müssen auch mal sagen, wir haben mal zusammengerechnet, der Flughafen BER hat 6 Milliarden Steuergelder verschwendet. Die Elbphilharmonie in Hamburg 3 oder 4, Stuttgart 21 möchte ich gar nicht drüber reden. Allein hier in diesen 3 Projekten wurden weit über 10 Milliarden Euro an Steuergeldern verschwendet. Hätte man diese ins Bildungssystem funktioniert, in bessere Schulen, in mehr Personal, bessere Lehrerinnen und Lehrer, Sozialarbeiter, dann würde aus unseren Kindern was ganz anderes. Das heißt, wir zeigen hier auch auf, wer Fehler gemacht hat. Und das ist ganz wichtig, dass wir auch mit dem Finger mal auf Leute zeigen, dass wir diese Probleme ansprechen, dass wir sagen, wo die Problematik ist. Und wir machen es nicht zum Selbstzweck. Das Ziel der Arche wird irgendwann mal sein, dass wir uns auflösen, weil wir das nicht mehr brauchen, weil es keine benachteiligten Kinder mehr gibt. Aber ich glaube, das ist ganz weit weg.
Ich schaue mal in das Buch rein. Ich sehe hier Überschrift unterlassene Hilfeleistung.
Ja, natürlich. Wir müssen ja viel mehr für die Kinder tun. Wir leisten im Endeffekt das als Arche, was der Staat versäumt. Das finde ich eigentlich sehr traurig. Wir haben aber in dem Buch auch tolle Geschichten, Positivgeschichten von Kindern und Jugendlichen, die es geschafft haben. Kürzlich besuchte mich in der Arche in Berlin ein Jugendlicher, Anfang 20, zeigte mit dem Finger, ich saß im Büro, den kenne ich auch, hat er gesagt, kam zu mir rein und sagte, ich bringe von meiner Tochter, wir haben eine Tochter mit meiner Freundin, bringe ich die getragene Kleidung rein, weil ich finde toll, was ihr für mich gemacht habt. Und der Junge ist heute, hat den tollsten Beruf für Männer, ist Baggerfahrer und er ist ganz stolz darauf, dass er das machen darf und hat gesagt, ohne eure Hilfe hätte ich das nie geschafft. Und deswegen ist die Arbeit der NGOs, der Archen, anderer sozialer Vereine so wichtig. Deswegen ist die Unterstützung aller Menschen so wichtig, dass sie Zeit uns schenken, dass sie Geld uns geben, dass viele Leute, die bekannt sind durch Medien, dass sie eben viele Organisationen wie uns unterstützen, dass sie die Stimme erheben für die Kinder in unserem Land. Und das müssen wir machen und das versuchen wir in dem Buch auch positiv zu vermitteln. Denn, und das kann man deutlich sagen, jedes Kind ist es wert, dass man um sie oder um ihn kämpft. Und das wollen wir in dem Buch eben auch an positiven Geschichten aufzeigen. Aber wir wollen und greifen hier die Politik auch massiv an und zeigen das, was sie in der Bildungspolitik vor allen Dingen versäumen.
Mobbing ist auch ein Thema hier, ja, im Buch. Werden Kinder aus sozial schwierigen Familien und bedürftige Kinder mehr gemobbt?
Also vor allen Dingen werden diese Kinder gemobbt, das stimmt in der Tat. Ich unterhalte mich da häufig mit unseren Pädagoginnen und Pädagogen. In den Schulen geht das schon los, also nicht nur von Mitschülerinnen auch und Mitschülern, auch von den Lehrern.
Auch von den Lehrern,
ganz massiv. Also ja. Er hat jetzt ein Junge erzählt, der hat nicht aufgepasst und da hat der Lehrer den Schlüsselbund nach ihm geworfen. Man denkt eigentlich, dass sowas heute gar nicht mehr passiert. Vor allen Dingen die schlimme Frage vor der ganzen Klasse, was macht dein Papa oder deine Mama beruflich? Und dann muss man sagen, früher Hartz IV, heute Bürgergeld. Mir hat mal ein Kind gesagt, wenn ich groß bin, werde ich Hartz V. Das hat schon weitergedacht, weil es eben nur das hört. Das Geld, das Leben, alles ist das. Und das versuchen wir in dem Buch eben auch aufzuzeigen.
Sie schreiben hier auch, wir müssen diese benachteiligten Kinder rechtzeitig integrieren, wenn sie noch jung sind. Ist das ein bisschen so auch dieser Spruch, wo man sagt, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr?
Ja, das ist natürlich richtig. Ich muss früh natürlich Dinge vermitteln. Wir haben in Hellersdorf, wir haben ja auch sehr viele geflüchtete Kinder, auch Kinder, die aus Syrien, Afghanistan kommen. Und denen gibt man zum Beispiel in Berlin keinen Kita-Platz, weil es heißt, brauchen wir ja nicht, die Eltern sind zu Hause. Dann lernen sie kein Deutsch. Auch hier gibt es 2 Möglichkeiten. Wenn wir sie nach Deutschland holen, müssen wir ihnen helfen. Ja, sonst müssen wir sagen, wir holen sie nicht. Wenn ich eine 3-Zimmer-Wohnung habe zu Hause und ich habe ein Kind, dann kann ich auch nicht 2 Familien aufnehmen als Gäste. Das geht nicht. Und da muss man auch den Mut haben, das anzusprechen. Wir haben viele Kinder, auch aus dem Ausland hier. Entweder kümmern wir uns um sie oder wir können das nicht. Wenn Frau Merkel gesagt hat, wir schaffen das, meinte sie nicht hoffentlich nur Vereine wie die Arche. Wenn Frau Baerbock sagt, ihr dürft alle kommen, dann müssen wir ihnen Wohnungen geben, die haben wir nicht. Dann müssen wir ihnen einen Job geben, den haben wir anscheinend auch nicht. Dann müssen wir sie in gute Schulen stecken, sonst endet das Ganze in einem Desaster.
Deshalb passt hier ganz gut eine weitere Überschrift: Handeln, bevor die Zukunft Schaden nimmt. Aber hat sie nicht schon Schaden genommen?
Die Zukunft hat in der Tat Schaden genommen. Wir haben natürlich viele Gäste von uns, die kommen dann mit 10 oder 11 Jahren zum ersten Mal in die Arche. Und dann sind die letztendlich schon kaputt. Sie haben kein Selbstbewusstsein mehr. Sie haben schlechte Zeugnisse. Wir feiern zum Beispiel eine Zeugnisparty für jedes Kind. Wir feiern jeden Monat für alle Arche-Kinder eine Geburtstagsparty, weil zu Hause wissen viele Eltern gar nicht mehr, wann ihr Kind geboren ist. Das ist wirklich sehr seltsam. Und damit machen wir die Kinder stark. Viele Kinder sind letztendlich schon gebrochen. Und wir versuchen durch Sport, durch Kultur, wir eröffnen jetzt in Berlin-Marzahn eine künstlerische Arche. Dort wird Kindern Tanz beigebracht, Musik beigebracht, Mode beigebracht. Das heißt, das ist für uns wichtig, denn jedes Kind hat ein Talent. Wir müssen dieses Talent nur finden. Die Kinder müssen wir so stark machen, dass sie ihr Talent finden. Dann werden sie später auch ein tolles Mitglied unserer Gesellschaft.
Herr Büscher, das ist für mich ein wunderbarer Abschlusssatz. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie hier waren zu diesem wirklich sehr ernsten Thema, weil es ist für mich sehr ernst, weil ich einfach feststellen muss, dass sich da seit vielen Jahren nicht wirklich was ändert und man auch das Gefühl hat, man kämpft gegen Windmühlen an, und dennoch ist es wichtig, dass man gegen die Windmühlen ankämpft, weil, wie Kardinal Richelieu, der französische Staatsmann, sagte, aus kleinen Funken werden große Feuer. Ja. Ist es ganz wichtig, dass man darüber spricht und dass man jede kleine Hilfe ist schon ein, kann ganz Großes bewirken. Und wie Sie sagten, dass Menschen dann aufmerksam werden und sagen, der Glöckler hat was gemacht, dann mache ich auch. Und das ist ganz wichtig. Deshalb, ich danke Ihnen für Ihren Einsatz und auch dem Herrn Sickelkopf und vielen anderen. Sie haben ja, ich weiß nicht, wie viele Menschen haben Sie, die, Sie brauchen ja ganz viele ehrenamtliche Menschen.
Ja, wir haben ungefähr 300 hauptberufliche und 300 ehrenamtliche, die gerade im Nachhilfebereich und sowas arbeiten. Klar, wir brauchen hunderte von Menschen und jeder kann helfen. Der eine mit ein bisschen Geld, der eine mit ein bisschen Zeit. Also jeder kann mithelfen, dass es unseren Kindern gut geht.
Ich danke für das Gespräch und alles Gute weiterhin.
Ich danke auch, Herr Glöckler.
Dankeschön.
Eine Produktion von Audiotakes.